Hallo, wir haben 1600 UTC. Ihr seid hier richtig beim Nerd Alert, Informationen für die Informationsgesellschaft. Und unser Thema ist heute die elektronische Gesundheitskarte. Aber bevor wir in unser Thema einsteigen, möchte ich euch noch ein bisschen erzählen, was Nerd 4 und ich, Nerd 6, so gemacht haben seit der letzten Sendung. Da waren wir zum Beispiel einmal im Radiobarcamp. Das war eigentlich sehr interessant gewesen, mal die Kollegen der anderen Radiosender aus dem öffentlichen und privaten Bereich kennenzulernen. Allerdings hatten wir vorher schon ein paar Bedenken, dass es eine sehr kommerzielle Veranstaltung wird, die uns wahrscheinlich nicht so interessiert. Diese Bedenken wurden teilweise auch erfüllt. Nichtsdestotrotz war die erste Session sehr interessant. Da ging es um Microblogging. Allerdings war ich dann doch ein bisschen frustriert, als nur über Twitter geredet wurde und nicht über Identica, die freie Alternative. Die Moderatorin meinte dann zu mir, dass ja Twitter sozusagen das MP3 ist und Identica eher das Ogphobis, was eigentlich ein sehr guter Vergleich ist. Nur wie ihr alle wisst, senden wir trotzdem in Ogphobis, einfach weil es ein freies Format ist. Wenn ihr wissen wollt, warum Ogphobis wirklich besser ist, geht auf unsere Seite www.fsk-hh.org, geht auf den Stream und dort gibt's einen Button Play Ogg und dann wisst ihr auch, warum wir Ogphobis spielen, warum wir Identica verwenden und nicht Twitter, warum wir Suchmaschinen verwenden und nicht googeln. Aber soweit will ich in das Thema gar nicht einsteigen. Dann bin ich noch auf einer Session gewesen über Webradios. Dort habe ich dann auf Identica gelesen. Ich weiß jetzt, wer das größte Webradio betreibt, nämlich Proleten. Und das war eigentlich auch das Problem auf den Sessions. Halt, viele haben das zur Selbstdarstellung genutzt, haben versucht, ihren Sender zu präsentieren. Später war ich noch mit Nerd 4 auf einer Session, da ging es um den Radiomoderator 2.0. Dort hat uns versucht, jemand von irgendeinem privaten Radio den Formatmoderator zu erzählen und er meinte dann, dass halt die Musik dort immer gleich klingen muss, damit man halt immer das Radio erkennt und dass der Moderator halt mit voll und ganz diese Musik unterstützen muss. Und ich muss gestehen, da war ich schon ausgestiegen aus der Diskussion, aber Nerd 4 merkte dann ganz treffend an, ja, aber wie soll ein Moderator halt diese Musik mit Hand und Fuß unterstützen, wenn es gar nicht seine Musik ist. Und da entwickelte sich dann die Diskussion auch so ein bisschen. Allerdings muss ich sagen, wir sind eigentlich gar nicht wirklich eingestiegen in den Radiomoderator 2.0, weil unserer Meinung nach muss ein Radiomoderator heutzutage auch einen Blog führen, er muss Mikrobloggen. All sowas haben wir gar nicht besprochen. Und wenn man halt sagt, der normale Radiomoderator 2.0 muss halt ein Formatradio unterstützen, dann würde ich sagen, sind unsere Moderatoren hier mindestens schon 5.0 oder vielleicht schon 6.0, weil wir bloggen noch, wir führen eine Webseite nebenbei, wir chatten mit euch während der Sendung. Wenn ihr gleich während der Sendung Fragen habt, ne, geht auf nerdalert.de, dort gibt es im rechten Bereich einen Bereich Webchat, da könnt ihr uns auch während der Sendung Fragen stellen, wenn ihr wollt. Und naja, ihr habt auf unserer Webseite gelesen, wir waren im Radiocamp, klickt da heute Abend nochmal drauf, dann werde ich euch auch noch ein paar Podcasts dort hochladen, dann könnt ihr euch anhören, was auf dem im Radio-Barcamp passiert ist. Ansonsten war ich noch mit Sully von Dr. Bunsen auf der Open Source User Group gewesen, da wird es heute Abend auch noch ein paar Links und Podcasts zu geben, dort habe ich einige sehr interessante Interviews geführt und gleich nach der Pause, es gibt jetzt einmal Musik, steigen wir dann ein in unser Thema über die elektronische Gesundheitskarte.
Back last summer, when mainstream radio was such a fucking bummer. No indie music, nothing too funny. Clear channel motherfuckers did it for the money. But somebody heard the call. Now you can have it all. I heard it on a podcast. Rocking fucking radio. You want it, you got it, just download it. Yeah, the revolution's on.
listening to everyone who's ever done a podcast. It's history, now you see each and every nation. Radio has got to go, it's our emancipation. Play that song, sing along, mash it up and mix it. Radio is fucking loads, your Adam Curry fixed it. Yes, yeah, somebody heard the call.
Beim Nerd Alert im FSK. Wir haben heute das Thema elektronische Gesundheitskarte und ich habe hier einige sehr interessante Gäste bei mir im Studio, die ich euch natürlich vorstellen möchte. Aber ich bin hier nicht allein im Studio. Wir haben hier noch anwesend sind
Nerd 7
und
Nerd 6
Nerd 2.
Ja, und dann möchte ich euch noch unsere Gäste vorstellen. Da haben wir einmal vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung Kai-Uwe Steffen. Das ist die Gruppe, die sich gebildet hat, damals, als die Vorratsdatenspeicherung erlassen wurde, die gesagt hat, das können wir nicht akzeptieren, das ist ein Eingriff in unsere Privatsphäre, die dann Unterschrift gesammelt haben und ich glaube, die größte Verfassungsklage seit Bestehen der Bundesrepublik eingereicht haben. Ich glaube, das waren weit über 30.000 Unterschriften.
34.551.
Vielen Dank. Ja, und im Grunde genommen geht es beim Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung um Datenschutz, Privatsphäre, aber auch informationelle Selbstbestimmung. Und das ist natürlich auch ein Thema, das die elektronische Gesundheitskarte betrifft. Deswegen bist du heute hier. Ich begrüße dich.
Ja, schönen Dank. Hallo.
Dann haben wir einmal Claudia hier, eine Schülerin des Bildstädter Gymnasiums. Sie war auf einer Jugendpressekonferenz und obwohl die Jüngste hier in unserer Runde, würde ich sagen, war sie trotzdem am nächsten am Thema dran, denn auf dieser Jugendpressekonferenz hat sie persönlich mit unserer Gesundheitsministerin Ulla Schmidt gesprochen. Stimmt das?
Ja, hallo. Ich habe in einer Jugendpressekonferenz eben die Gelegenheit gehabt, ihr eine Frage zu stellen.
Wunderbar, da werden wir später auch noch drüber reden. Dann freue ich mich auch ganz besonders über Anja. Sie arbeitet in einer Apotheke und ist sozusagen die einzige Praktikerin in unserer Runde, die wir gewinnen konnten. Also jemand, der demnächst eure elektronischen Gesundheitskarten durch das Lesegerät ziehen darf und euch elektronische Rezepte, also die Medikamente, die in euren elektronischen Rezepten gespeichert sind, herausgeben darf. Hallo Anja.
Ja, genau, das kann ich machen. Hallo.
Ja, um in das Thema einzusteigen, wollte ich jetzt damit beginnen, einmal zu erzählen, wie es überhaupt zur elektronischen Gesundheitskarte gekommen ist. Und meiner Meinung nach hat das begonnen 1998 mit der Roland-Berger-Studie. Und zwar hat man gesagt in dieser Studie, es gibt teure Doppeltuntersuchungen, die Leute rennen zu verschiedenen Ärzten, die Ärzte sind nicht vernetzt. Dadurch kommen diese Doppeltuntersuchungen zustande. Wenn man ins Krankenhaus kommt, werden bestimmte Tests gemacht auf Unverträglichkeiten des Blutes. Wenn man das alles jetzt speichern könnte auf eine Karte und zentral ablegen könnte in eine Gesundheitsakte, dann könnte man sich diese Doppeltuntersuchungen sparen und dadurch auch Einsparungen im Gesundheitssystem halt vornehmen. Aufgrund dieser Studie haben sich dann die Politiker überlegt, eine Gesundheitskarte einzuführen. 2006 sollte die eigentlich eingeführt werden. wir wissen alle, hier in Hamburg hat kaum noch schon jemand die neue Gesundheitskarte. Es sind also noch 3 Jahre vergangen. Es war ein Großprojekt, wie das halt so ist. Wir kennen das auch von dem Mautsystem. Wenn Politiker ein System planen, dann muss man halt immer noch mal wieder was nachplanen. Nichts läuft so, wie es sein soll. Letztendlich ist die Gesundheitskarte seit 3 Jahren veraltet. Im Grunde genommen ist diese Gesundheitskarte ein Chip, auf dem man 64K speichern kann. Die Leute, die sich auskennen, wissen, dass selbst die billigsten USB-Sticks, die man heutzutage kaufen kann, eine 400-fach größere Speicherkapazität haben und gängige USB-Sticks 1000-fach größer. Das Problem an der neuen Gesundheitskarte ist, dass man halt Röntgenbilder, komplizierte Sachverhalte wie Arztbrief oder so weiter gar nicht darauf speichern kann, weil die Speicherkapazität viel zu gering ist. Und insofern ist diese Gesundheitskarte eigentlich nur ein Schlüssel auf einen zentralen Server. Da gibt es dann jetzt auch viele Kritikpunkte der Datenschützer, die sich sagen, zentrale Datenhaltungen sind eigentlich immer schlecht. Sie verstoßen gegen die informationelle Selbstbestimmung. Sie verstoßen dagegen, dass es das Ärztegeheimnis gibt, dass man halt diese Daten aus der Hand gibt, keinen Zugriff mehr drauf hat. Letztendlich hat die Politik dann beschlossen, dass die Gesundheitskarte 2 Bereiche enthält, und zwar einen freiwilligen Bereich, indem man zum Beispiel Notfalldatensätze speichern kann, indem man Medikamentenunverträglichkeit speichern kann, und einen festen Bereich, in dem halt die normalen Daten drauf sind, wie Name, Anschrift, Geschlecht. Dann soll es noch Slots geben für die elektronischen Rezepte, mit denen Anja dann später in der Apotheke zu tun haben wird. Ja. So soll die Karte aussehen. Der Hauptkritikpunkt der Datenschützer ist an dieser Sache eigentlich, dass die Daten halt nicht auf der Karte gespeichert werden. Dass man halt nicht mit dieser Karte zum Arzt geht und dann die Kontrolle über diese Daten hat, weil sie halt zentral auf den Server abgelegt werden. Kannst du uns dazu genauer erläutern, Kai-Uwe, warum das schlecht ist?
Zentrale Datenhaltung ist grundsätzlich schlecht. Wir haben das in der Vergangenheit bei vielen Vorfällen gesehen, zum einen im öffentlichen Bereich, wenn es um Behörden geht, da kennen wir Nachrichten aus Großbritannien. In Großbritannien wird mehr als in irgendeinem anderen Land auf der Welt werden Daten gesammelt. Und wer die Nachrichten in den letzten Monaten und Jahren aufmerksam verfolgt hat, wird festgestellt haben, dass in Großbritannien Datenskandale aufgetreten sind en masse. Ich erinnere an einen Vorfall, wo dann 25 Millionen Sozialversicherungsdaten auf CDs verschwunden sind. Notebooks, die in irgendwelchen U-Bahnen vergessen wurden, USB-Sticks verloren, Akten, die in irgendwelchen U-Bahnen auf dem Sitz liegen gelassen wurden und ähnliche Dinge, bis hin zum Notebook auf dem Autodach. Und das sind alles Vorfälle, wo Daten, auch zum Teil brisante Daten, die auch wirklich der nationalen Sicherheit angehören, aus dem Bereich stammen, verloren gegangen sind, ohne dass sie irgendjemand jetzt noch unter Kontrolle bringen könnte. Wenn Daten einmal verloren gegangen sind, sind sie weg, dann sind sie unterwegs und niemand kann sie wieder zurückholen, sodass sie nicht mehr missbraucht werden können. Das geht einfach nicht. Und dieses Risiko steigt natürlich mit jedem Datensatz, der angelegt wird. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, es ist nicht so, dass die Leute in Großbritannien alle blöd sind und wir in Deutschland alle schlau. Wenn in Deutschland in ähnlichem Umfang Daten gespeichert würden wie in Großbritannien, dann würde das hierzulande auch schon häufiger in den Nachrichten gewesen sein. Hier in Deutschland kennen wir die Vorfälle nicht aus dem öffentlichen Bereich, sondern aus dem privatwirtschaftlichen Bereich. Stichworte sind Lidl, Telekom und jetzt zuletzt die Deutsche Bahn, wo Daten missbräuchlich verwendet wurden. Und das Risiko eines Missbrauchs ist immer dann besonders groß, wenn viele Daten auf einmal an einer Stelle liegen und auch ausgewertet werden können. Denn Daten sind besonders dann wertvoll, wenn ich eine große Menge von Datensätzen habe, die ich dann auswerten kann. Wenn also eine Statistik beispielsweise über, sagen wir, 1 Million Leute ist, nicht etwa nur doppelt so wertvoll wie eine Statistik über 500.000 Leute, sondern ein Vielfaches wertvoller. Insbesondere dann, wenn ich nur kleine Mengen von Filtern ansetze und sehr spezifische Aussagen haben will. Wer sich ein bisschen mit Statistik auskennt, der weiß, je größer meine Erhebungsmenge ist, desto sehr viel zuverlässiger sind meine Aussagen, die ich am Ende treffen kann. Das Risiko besteht dann, wenn ich sage, meine Treffer bei der Statistik sind wesentlich besser, besteht natürlich auch, dass jemand, der in ein bestimmtes Suchraster hineinfällt, dann irrtümlich, weil er bestimmte Parameter erfüllt, in eben dieses Suchraster hineinfällt und dann Probleme bekommt. Es gibt beispielsweise das Mittel der Rasterfahndung, das in Deutschland einige Zeit lang angewendet wurde, bevor es vom Bundesverfassungsgericht eingeschränkt wurde. Da gab es Vorfälle, dass also Leute mit den Behörden in Konflikt geraten sind, inklusive Hausdurchsuchungen und Durchsuchungen am Arbeitsplatz, was natürlich verheerende Folgen hatte für diese Leute, nur weil sie ganz bestimmte Kriterien erfüllt haben. Studiert und einen muslimischen Kommilitonen gehabt oder vielleicht mal den falschen Telefon irgendwie angerufen, auf der falschen Veranstaltung gewesen. Wenn dann zwei von diesen drei Kriterien erfüllt sind, schon landet man irgendwo, und wenn dann die Ermittlungen loslaufen, wird man irgendwie kontrolliert, durchsucht. Und das führt dann eben dazu, dass man unangenehme Fragen vom Arbeitgeber gestellt bekommt oder gleich ein Entlassungsschreiben bekommt.
Ja, aber wenn ich da mal nachfragen darf, ja. Niemand hat doch vor, eine Rasterfahndung mit Gesundheitsdaten durchzuführen.
Im Moment ist das noch nicht geplant, das ist durchaus richtig. Aber, und das ist eigentlich das entscheidende Kriterium an dieser Stelle, man will uns ja verkaufen, dass diese Gesundheitsdaten verschlüsselt nur gespeichert werden und das wird nur für die Zwecke der medizinischen irgendwie Versorgung und der Abrechnungszwecke verwendet. Wenn man sich mal die Geschichte von Datensammlung und Datenhaltung in Deutschland anguckt, Stichwort Morddaten, das ist ein sehr exemplarisches Beispiel dafür. Die Morddaten, das Gesetz zur Morddatenspeicherung ist nur zustande gekommen unter der ausdrücklichen Prämisse, dass diese Daten zu keinem anderen Zwecke als für die Abrechnung der Morddaten, also der Mordkosten, verwendet werden dürfen. Und was daraus geworden ist, haben wir alle mitbekommen. Jetzt wird darüber nachgedacht, diese Daten nicht nur von den Lkw, sondern auch von den erfassten Pkw-Kennzeichnen zur Strafverfolgung und auch zu Präventivzwecken, Stichwort BKA-Gesetz, verwenden zu dürfen. Das heißt, wenn Daten halt erstmal da sind, wenn die Daten erstmal gesammelt wurden, dann kommen die üblichen Verdächtigen schon aus den Löchern und heben die Hand und sagen, wir brauchen das aber unbedingt, um die Terroristen zu fangen, um Kinderpornografie aufzufinden oder ähnliche Dinge zu betreiben. Und es wäre einfach ein Trugschluss zu glauben, dass das bei den Gesundheitsdaten nicht stattfindet. Wenn die erstmal da sind, dann werden die Leute auch kommen und darauf zugreifen wollen.
Ja, aber kannst du uns da nicht mal ein praktisches Beispiel geben? Was wäre zum Beispiel in meiner Gesundheitsakte so brisant, dass es für mich gefährlich werden könnte oder sich negativ auf mich auswirken könnte?
Es könnte beispielsweise sein, dass an einem Tatort irgendeine Spur gefunden wird und aus dieser Spur DNA-Probe oder sowas lässt sich feststellen, der Verdächtige, der dort irgendwie am Tatort wohl gewesen ist, der hat ein bestimmtes Krankheitsbild, hat dann noch die Blutgruppe so und so und ist vielleicht männlich zwischen 30 und 45 Jahre alt. So, dann läuft die Rasterfahndung an und alle, die in dieses Raster reinfallen, kriegen dann, wie vorhin geschildert, Besuch.
Und insofern würde die Gesundheitsdaten wieder in die Rasterfahndung mit einbezogen werden und...
Das ist die Gefahr, genau.
Ich denke, Versicherungen oder dein Arbeitgeber hat auch Interesse an solchen Daten, gerade vor der Einstellung.
Noch ein ganz böses Thema. Also da kommen wir sicherlich im Verlauf der späteren Diskussion noch zu, was den Missbrauch, den aktiven Missbrauch im Einzelfall angeht.
Dann möchte ich den Ball gerne an Claudia zuspielen. Du warst ja auf der Jugendpressekonferenz gewesen. Was kannst du uns da drüber berichten? Ich meine, wie bist du überhaupt dahin gekommen? Hast du dich beworben oder wurdest du ausgewählt? Oder kann man einfach sagen, ich möchte da hinfahren? Hätte da jeder hinfahren können?
Also ich bin ja in meiner Schulredaktion aktiv und durch meine Lehrerin habe ich davon mitbekommen. Habe mich anschließend beworben dafür. Eine bestimmte Zahl konnte von jedem Bundesland irgendwie junge Redakteure dahin. Nach Berlin und zu dieser Jugendpressekonferenz. Und ja, und dann habe ich eine Bestätigung, dass ich da am 30. Januar hinfahren kann, um Ulla Schmidt ja kennenzulernen und ihr eine Frage stellen zu können. Und anschließend haben wir noch das Robert-Koch-Institut besucht. Also alles rund um Gesundheitspolitik besichtigen können und auch Fragen stellen können.
Ja, dann interessiert uns natürlich brennend. Was hast du gefragt?
Ja, genau. Also ich habe auch die ganze Zeit schon überlegt, was soll ich denn Ulla Schmidt fragen? Welche brisante Frage? Und da ich mich schon davor mit Datenschutz beschäftigt habe oder auch selbst ein Praktikum in einer hausärztlichen Praxis gemacht habe, so sozusagen jetzt auch Gesundheit mich da sehr interessiere und Politik auch, war das auch eine gute Gelegenheit für mich, jetzt auch da hinzufahren, um das näher kennenzulernen. Und Ulla Schmidt habe ich eben auch wegen der elektronischen Gesundheitskarte gefragt. Ja, ich überlege die ganze Zeit, ob ich meine Frage wirklich gut formuliert habe, weil als ich sie gefragt habe, ob es irgendwelche Risiken bezüglich der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte gibt, hat sie eigentlich diese Antworten gegeben, die schon bereits gesagt wurden, dass es, dass die elektronische Gesundheitskarte ja eigentlich einen guten Zweck hat, eben diese Doppeluntersuchung zu vermeiden oder andere Gründe. und dass sie laut Experten eigentlich versichern kann, dass es keine Risiken gibt. Also auch darunter auch Peter Schaar, der sie auch dann beraten hat und so weiter. Dass da, also sie meinte, sie kann versichern, dass Datenschutz die höchste Priorität ist, besonders in der Gesundheitspolitik, und da das Beste getan wird, also da kein Missbrauch vonstatten gehen kann oder wie man das auch beschreiben kann.
Was für Fragen haben denn so die anderen jungen Redakteure gestellt?
Ja, ich war die Einzige, die sich jetzt da für dieses Thema interessiert. Das hat mich auch überrascht. Der Schwerpunkt lag jetzt eigentlich zu den Gesundheitsfonds.
Du warst die Einzige, die ihr wirklich eine Frage gestellt hat?
Also nicht die Einzige, die eine Frage gestellt hat, aber jetzt nur zu diesem Thema. Also ich habe eine Frage gestellt und das Thema wurde jetzt gar nicht irgendwie weiter noch diskutiert, sondern ich war wirklich die Einzige, die sich jetzt auf die elektronische Gesundheitskarte bezogen hat. Ansonsten über Gesundheitsfonds wurde gesprochen oder die allgemeine Situation der Ärzte, die, wie sie bezahlt werden. Aber jetzt da ein Schwerpunkt lag sicherlich nicht, eher ein anderer.
Aber war bestimmt trotzdem eine sehr aufregende
Sache. Ja, es war sehr toll, sowas mitzubekommen. Ola Schmidt natürlich kennenzulernen. Auch ein Foto habe ich jetzt als Erinnerung. War ganz toll.
Ja, bevor ich dann noch ein bisschen auf die Ärzteseite eingehe. Wir haben ja Anja hier anwesend. Sie arbeitet in der Apotheke. Und eines der Pflichtbereiche ist ja, dass man seine Rezepte in Zukunft elektronisch auf dieser Gesundheitskarte hat. Das ist sicherlich eine sehr praktische Sache. Man muss halt nicht mehr einen Zettel ausfüllen beim Arzt, damit zur Apotheke rennen, wie es heute ist. Und da möchte ich dich gerne fragen, Anja, gibt es denn schon die neuen Lesegeräte bei euch in der Apotheke?
Also bei uns gibt es die Geräte noch nicht. Die Karte ist ja auch noch in Hamburg gar nicht richtig eingeführt. Und somit kommen bei uns natürlich die Patienten alle noch mit ihrem rosa Kassenrezept, wo wir teilweise natürlich auch das Problem haben, nicht jeder Arzt druckt das mit einem Drucker aus. Nein, viele schreiben da in einer Krakelschrift, die kein Mensch lesen kann, dass du dann natürlich auch bei den Ärzten nochmal nachrufen musst und fragst, was haben sie dann aufgeschrieben. Zum größten Teil wissen die Ärzte das zum Glück selber noch, aber manchmal haben sie es eventuell selbst auf der Krankenakte nicht vermerkt und müssen dann selber nochmal überlegen. Da wäre in dem Moment natürlich die elektronische Gesundheitskarte besser, weil da steckst du dann ins Lesegerät und dann steht da sofort, was da steht. Bei uns in der Apotheke, ich arbeite bei der Apotheke am Roten Baum, wir haben das Glück, nicht nur eine öffentliche Apotheke zu sein, sondern auch eine Versandapotheke. Das heißt, innerhalb ganz Deutschland, aus München oder sonst wo, kann natürlich jeder bei uns bestellen. Auch Rezepte, die müssen sie erst zu uns entweder per Post schicken oder per Fax. Und sobald das Originalrezept bei uns eingegangen ist, schicken wir dann auch die Ware raus. Da hätten wir natürlich auch die Zeitverzögerung, bis das Rezept bei uns ist, je nachdem, wann der Patient beim Arzt war, wenn er auf dem Freitagnachmittag da war. Ist das Rezept vielleicht frühestens am Dienstag bei uns, bis wir dann die Ware rausschicken. Mit der Post dauert es natürlich auch 1 bis 2 Tage. Also hat er natürlich eine ganze Woche, wo er die Medikamente hätte nehmen müssen und noch nicht gekriegt hat. Wenn er dann in die öffentlichen Terminals gehen würde und dann gleich mit dem Lesegerät das zu uns rüberschicken würde, könnten wir theoretisch, wenn wir die Ware da haben, das gleich schon Freitag rausschicken. Dann wäre es entweder Samstag da oder halt spätestens am Montag. Das wäre in dem Moment natürlich ein Vorteil für den Patienten. Aber wie gesagt, die Nachteile, Datenschutz, ist eine ganz andere Geschichte.
Nein, aber ich finde das sehr schön, dass du auch mal die positiven Sachen ansprichst. Ich meine, die Gesundheitskarte an sich ist ja eine schöne Sache, wenn der Datenschutz halt berücksichtigt werden würde. Die öffentlichen Terminals, die du ansprichst, ist eigentlich ein gutes Stichwort. Das sind ja eigentlich die geplanten Gesundheitskioske. Unsere Bundesregierung hat sich gedacht, wenn wir jetzt diese elektronische Gesundheitskarte ausgeben, dann soll ja auch der Patient die Daten dort drauf lesen können. Er soll auch die elektronischen Rezepte halt zu seiner Versandapotheke schicken können. Aber bitteschön nicht von zu Hause aus, weil da könnte er einen Rechner haben, der Viren oder Trojaner verseucht ist. Das soll er bitte von einem Gesundheitskiosk aus machen. Und diese Gesundheitskioske sind eigentlich ursprünglich so geplant gewesen, dass es in Praxen, in Arztpraxen und in Apotheken Räume gibt, wo halt ein Computer steht mit einer gesicherten Verbindung, wo man halt diese Karte lesen kann, wo man die Daten einsehen kann und dann auch die Daten verschicken kann. Und jetzt frage ich mich natürlich, aber wo ist dann wieder der Vorteil? Weil ich muss mich dann ja wieder in einen öffentlichen Raum begeben. Ich kann ja dann gar nicht von zu Hause sozusagen meine Rezepte verschicken oder bestellen.
Ja, dann hoffen wir natürlich, dass bei den Ärzten oder in diesen Gesundheitskiosken immer nur eine Person in dem Moment da stehen kann und nicht so wie, ich sag mal, bei der Bank, wo die lange Schlange da schon steht und jeder eventuell doch noch gucken kann, welche PIN-Nummer gebe ich ein, dass es halt da wirklich ein geschlossener Raum ist. Also, dass man die Tür zumacht, dann das seine Karte reinsteckt, rüberschickt, je nachdem zu seiner Apotheke der Wahl und es dann tatsächlich für sich bleibt.
Ja, da werden wir gleich noch weiterreden. Ich habe mein Zeichen bekommen. Wir spielen einmal kurz Musik und hören uns gleich wieder.
Ich fühle meine Ohnmacht
und gehe jetzt nach Hause.
wären wir wieder. Das waren gerade die Partisanen mit Die Revolution gehört dir. Und davor gab es, was ist das hier? Entschuldigung, das rockt nicht, von De Kraft. Und wir haben gerade ganz angeregt in der Musikpause über den Informationsterminal oder wie das Ding heißt gesprochen.
Ja, ich wollte euch nur noch sagen, wenn euch die Musik interessiert, schaut nach der Sendung auf unsere Webseite. Da werden wir natürlich auch Links veröffentlichen und ihr könnt euch diese Musik wie immer kostenlos aus dem Internet runterladen, weil wir bei uns ja nur CC-Musik, Creative Commons Musik spielen. Ja, es ging vor der Sendung um die Informationsterminals. Eine Sache wollte ich da auch gerne noch ansprechen. Ich habe gerade neulich eine Pressemeldung gesehen, dass diese Informationsterminals ja wahrscheinlich doch relativ teuer werden und man halt auch eine gesicherte Verbindung, ein gehärtetes System braucht, damit man halt diese Daten dort abrufen kann. Und da wurde die Idee kam dort auf, dass man vielleicht Geldterminals dafür nimmt, weil diese Terminals haben sowieso schon eine gesicherte Verbindung, weil wenn man Geld dort transferiert, Kontoverbindungen, das wird immer sehr sicher abgehandelt. Man hat die Computer zur Verfügung, man kann die Karte halt dort reinstecken, wo man seine Geldkarte reinsteckt und könnte dann über diese Terminals die Informationen abrufen. Der entscheidende Punkt bei der Sache ist, dass man diese Terminals mit einem speziellen Lesegerät ausstatten müsste, das sicherlich nicht die Bank bezahlt. Das müssten wir wahrscheinlich bezahlen. Und dann hat sich die Sparkasse darum beworben in Hamburg, die HASPA, die ihre Filialen dafür gerne zur Verfügung stellen will. Allerdings hat sie auch angemahnt, dass man halt nur einen begrenzten Zugriff drauf bekommt, damit wenn man nicht in der Mittagspause, wenn halt die ganzen Leute frei haben, sich ihre Krankenakte angucken, dass dann keine Leute mehr Geld abheben können. Und ein anderer Punkt, der dort aufgekommen ist, ist, dass die HASPA ja auch über die neue Lebensversicherung verkauft, sozusagen ein Interesse an diesen Gesundheitsdaten haben könnte und dass es natürlich fraglich ist, ob die Daten dort dann bei der HASPA wirklich sicher sind und ob die HASPA nicht diese Daten auch gerne einsehen würde, um halt die Leute besser zu bewerten, die eine Lebensversicherung bekommen, was dann wieder mit Datenausbruch zu tun hat.
Ich bin mir relativ sicher, dass das nur funktioniert, wenn der gleiche Dienstleister, der den Geldautomaten betreibt, auch dann die Datensammlung betreibt, sonst würden Banken das bestimmt nicht machen. Also sie werden kein Zweitsystem auf ihr System lassen, was sie nicht kontrollieren.
Ja, also sicherlich will die HASPA dafür natürlich dann vom Staat Geld bekommen, dass sie ihre Automaten zur Verfügung stellen.
Dann auch das muss dann schon der gleiche Betreiber auch sein. Da hängt ja viel mehr dran an so Geldautomaten. Ich glaube, das wird wohl nicht kommen.
Ja.
Weiß ich nicht, aber würde ich doch. Kann ich mir nicht vorstellen. Ne?
Also letztendlich wollten wir dann nochmal auf die elektronische Gesundheitskarte an sich zu sprechen kommen. Dort gibt es hier einen freiwilligen Datenteil und ich wollte euch nochmal erzählen, was dieser freiwillige Teil beinhalten sollte und unsere Diskussion sollte dann da auch hinlaufen, wie freiwillig sind diese Daten wirklich. Also im freiwilligen Teil soll ja zum Beispiel drinne stehen, welche Medikamente schon verordnet sind. Das hat damit zu tun, dass man dann Arzneimittelunverträglichkeiten oder auch eine Suchtgefährdung feststellen kann. Dann gibt es die Notfalldaten da drauf. Dort kann man zum Beispiel seine Blutgruppe hinterlegen, chronische Krankheiten, all das, was der Notarzt halt wissen müsste, wenn man überraschend ins Krankenhaus kommt. Eigentlich sehr sinnvolle Daten. Dann gibt es persönliche Arzneimittelunverträglichkeiten, kann man dort drauf speichern. Man kann dort drauf speichern, dass man schwanger ist. Das sieht man ja in den ersten paar Monaten nicht unbedingt. Man kann dort komplette Arztbriefe, Diagnosen, Röntgenbilder nicht drauf speichern auf der Karte, aber man kann einen Schlüssel dort drauf speichern. Und dieser Schlüssel verweist wieder auf Server, wo diese Daten abgelegt sind. Also diese Daten sind halt nur per Schlüssel drauf gespeichert, wenn die Daten, die ich vorher vorgelesen habe, die sind wirklich auf der Karte gespeichert.
Diese Arzneiliste?
Ja.
Habe ich da Einfluss als Patient drauf, welche drauf kommen?
Letztendlich haben wir ja die informationelle Selbstbestimmung in Deutschland. Das bedeutet, ich kann selbst bestimmen, welche Daten über mich gespeichert sind. Mhm. Und soweit ich das verstanden habe, kann ich am Gesundheitsterminal auch die Löschung von Daten beantragen. Und da kommen wir wieder auf ein sehr großes Problem zu sprechen, weil ich meine, als medizinischer Laie weiß ich ja vielleicht gar nicht, was bestimmte Sachen bedeuten und kann das eigentlich nur zusammen mit meinem Arzt besprechen. Aber wenn ich bei meinem Arzt bin, dann wissen wir alle, hat der vorgegebene Abrechnungszeiträume, in denen er sich halt um ein paar Minuten um den Patienten kümmern kann. Und es ist ja auch gar nicht vorgesehen, dass der Arzt und der Patient gemeinsam auf diese Daten raufgucken. Ich soll ja später selbstständig in den Gesundheitskiosk gehen und mir dort die Daten angucken. Und dort habe ich den Arzt ja gar nicht mehr zur Verfügung, kann ihn gar nicht mehr zu meinen Daten befragen. So meiner Meinung nach sieht man hier, dass die Karte doch eher von Politikern entwickelt wurde und gar nicht so richtig zu unserem Gesundheitssystem passt. Also es spiegelt gar nicht den Ablauf in der Arztpraxis wieder.
An dieser Stelle gibt es auch noch ein ganz großes Problem. Wenn wir an der Stelle sind, nämlich, dass der Patient diese Daten selber überarbeiten und gegebenenfalls bestimmte Dinge rauslöschen kann, dann scheitert im Prinzip der ganze Ansatz, wofür das Ganze gedacht ist. Denn gedacht ist es ja eigentlich zur Optimierung von Abläufen, zu sagen, wenn ich als Patient in die Praxis komme und der Arzt sieht dann, welche Medikamenten, Unverträglichkeiten oder Medikamente ich benutzt habe, dass er dann anhand seiner Diagnose irgendwie irgendwelche Therapievorschläge oder sowas machen kann. Er hat aber gar nicht die Sicherheit, dass da alles drin steht, weil der Patient da unter Umständen das eine oder andere da rausgenommen hat. Das heißt, der ganze Ansatz für eine Optimierung, zu sagen, ich gucke einfach nur darauf, da steht ja alles drin und dann kann ich effizienter arbeiten, steht und fällt mit dieser Frage, ob der Patient an dieser Stelle eingreifen darf und möglicherweise bestimmte relevante Informationen bearbeitet oder rauslöscht. Wenn er das kann, und das scheint er zu können, eben in diesem Bereich dieser freiwilligen Sache, scheitert im Prinzip dieser ganze Ansatz zu sagen, wir haben hier eine Effizienzsteigerung.
Ich meine, wie man es auch nimmt. Ich denke ja, dass dieser Teil mit diesen Medikamenten oder Unverträglichkeit der Notfallmedizin dienen soll auch. Also das heißt, wenn ein Notarzt kommt, ich liege bewusstlos auf der Straße, dass er das auslesen kann. Das heißt, er muss es ja irgendwie dann auch auslesen können, ohne meine Einwilligung. Und ich meine, dann ist das Problem, wenn man zum Beispiel jetzt nicht rauslöscht, dass man natürlich auch wieder Rückschlüsse, also dann können wahrscheinlich relativ leicht Leute auslesen und dann kann es natürlich auch wieder anhand der Medikamenten, die ich regelmäßig nehme, bestimmte Krankheitsbilder von mir also ableiten. Also das ist, wie man es auch macht, ein bisschen problematisch.
Bei den Notfalldaten ist Folgendes, wegen bewusstlos auf der Straße liegen. Wenn man sich da mit einem Arzt unterhält, dann wird er einem sagen, diese Daten, die da möglicherweise draufstehen, sind für einen echten Notfall überhaupt nicht relevant. Das Einzige, was relevant sein könnte, wäre die Blutgruppe. Mit der kann ich wirklich Zeit sparen. Das heißt, ich muss diesen Test vor Ort nicht machen. Aber genau und gerade diese Blutgruppe ist nicht rechtsverbindlich auf dieser Gesundheitskarte drauf. Das heißt, diese Angabe der Blutgruppe auf der Gesundheitskarte ist nicht rechtsverbindlich. Der Arzt darf sich, der Notfallarzt darf sich darauf gar nicht verlassen. Der muss diesen Test, der Zeit kostet, trotzdem machen, weil da möglicherweise Fehler drin sind und eine fehlerhafte Behandlung mit der falschen Blutgruppe, wenn ich eine Infusion gebe, ist natürlich verheerend, ist klar. Und insofern ist diese gesamte Diskussion über die Notfalldaten, das ist eigentlich hinfällig. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn ich bewusstlos auf der Straße liege, dann möchte ich nicht, dass der Notarzt kommt und erstmal meine Brieftasche durchsucht, die Karte rauskramt und erstmal liest, was da so alles drinsteht. Der soll mir helfen.
Soweit, ich glaube, der darf das auch gar nicht, ne? Der darf gar nicht an dein Portemonnaie irgendwie ran, ne?
Das kommt noch dazu, die ganze andere Geschichte.
Das heißt, wir müssen lieber offensichtlich als Bus in so eine Umhängetasche tragen. Ja. Nee, aber das meine ich, das ist halt das Problem. Bin ich zum Beispiel, also das heißt, im Endeffekt gibt es ja Mechanismen, wo ich sozusagen nicht einwillige, wo Leute Sachen auslesen können. Und wenn ich zum Beispiel Psychopharmaka nehme, aus irgendwelchen, weil ich irgendwie, ne, Probleme, irgendwelche beim Psychiater bin oder so, sind die ja dann sozusagen auch relativ leicht auslesbar, wenn man einer von diesen Heilberufen zugehört, der sozusagen den passenden Berechtigung hat, diese Felder auszulesen. Ne?
Dazu muss man noch sagen, dass in dem Konzept der elektronischen Gesundheitskarte bei diesen Datenhaltung öffentlicher und zugriffsberechtigter Bereich und nicht, ist ein Bereich vorgesehen, wo die Ärzte Informationen über die Patienten reinschreiben können, die der Patient nicht einsehen kann. Und das sind genau solche Dinge, Suizidgefahr oder ähnliche Dinge.
Ach so.
Da werden dann solche Diagnosen und möglicherweise auch Behandlungen reingeschrieben, davon erfahre ich noch nicht mal was. Geschweige denn, dass ich eine Möglichkeit hätte, das zu überarbeiten und rauszulöschen. Und vielleicht kommen wir später noch auf die Diskussion. Ein schönes Beispiel ist nämlich die Einstellungsuntersuchung im Unternehmen beim Betriebsarzt. Da kommen ganz abstruse Szenarien zusammen.
Erzähl ruhig mal.
Okay. Man stelle sich beispielsweise vor, dass so eine Diagnose eine Mitstreiterin von uns im Bündnis Stopp.de-Cut hat ein schönes Beispiel genannt. Nehmen wir einmal an, ein kleiner Junge, 4 oder 5 Jahre alt, hat Segelohren. Wird im Kindergarten gehänselt und hat dadurch irgendwie soziale Probleme irgendwie mit seinen Mitschülern, in Anführungsstrichen. Und die beschließen jetzt, zur Einschulung wollen sie dem Kind diese Schwierigkeiten ersparen und diese Segelohren operieren lassen. Jetzt gehen die also zum Arzt. Und der Arzt sagt, ist okay, ich kann das machen, das kann operiert werden. Das zahlt eure Krankenkasse aber nur, wenn dadurch wirklich, wenn wir der Krankenkasse gegenüber begründen, dass das erforderlich ist. Sprich, wir müssen irgendwie begründen, dass das Kind dadurch einen psychischen Defekt erlitten hat oder noch erleiden wird in Zukunft. Das heißt, der schreibt in die Krankenakte psychische Probleme rein. Dann werden die Segelohren korrigiert, das Kind geht zur Schule, hat einen tollen Schulverlauf, macht ein prima Abitur irgendwie und hat dann irgendwann ein Einstellungsgespräch, 20 Jahre später. Der tut dann die Gesundheitskarte da rein, liest sich die Krankengeschichte durch und findet da irgendwo psychische Probleme. Ende des Bewerbungsgesprächs, so schnell geht das dann nämlich.
Das ist ja Wahnsinn. Ja, da würde ich dann nochmal ganz kurz, was für Bereiche habe ich denn auf dieser Karte? Also erstmal, wenn wir jetzt lokal bleiben, nicht dieses Schlüsselsystem, um auf externen Daten auf den Server zu werfen, sondern Wir haben ja anscheinend verschiedene Bereiche und verschiedene Gruppen, die darauf zugreifen können. Können wir das irgendwie mal so zusammenfassen, was da so...
Ja, also wie gesagt, die Karte ist hauptsächlich ein Schlüssel auf einen Server. Und wenn ich beim Arzt bin, gebe ich halt meine PIN-Nummer ein, der Arzt gibt seine PIN-Nummer ein und dann können beide zusammen auf diesen Server zugreifen, auf diese verschlüsselten Daten, in denen die gesamten Gesundheitsdaten gespeichert sind. Aber auf der Karte sind auch wirklich Sachen gespeichert. Das ist natürlich zum Beispiel Name, Adresse drauf. Wie gesagt, die Notfallsdaten sind drauf, die 10 Rezepte sind drauf, die elektronischen Rezepte, mit denen ich halt zur Apotheke gehen kann. Dann sind dort Arzneimittel, Unverträglichkeiten drauf und welche Medikamente ich schon eingenommen habe. Wahrscheinlich ab Geburt, aber steht hier nicht dabei, ob die Liste begrenzt ist.
So. Und welche Gruppen sollen alle Zugriff drauf haben? Also das bin einmal ich, der irgendwie wahrscheinlich an irgendeinem Terminal gucken kann, was da draufsteht.
Wobei wir ja eben erfahren haben, dass du nicht auf alle Daten Zugriff hast. Okay. Zum Beispiel darfst du nicht löschen, dass du suizidgefährdet bist.
Jetzt gehen wir mal von aus, wer darf alles auf irgendwelche Bereiche drauf zugreifen? Ich, Ärzte.
Apotheker.
Also insgesamt werden Heilberufe, ungefähr 2 Millionen in Deutschland ausgegeben. 2,3 sind es
nach letzten Schätzung. Das ist ja überschaubar.
Ne? Jeder, der kassenrechtliche abrechnen möchte. Also Heilberufe, Massagepraxen.
Okay. Versicherungen, haben die irgendwie einen Zugriff?
Klar, die Krankenkassen werden natürlich auch drauf zugreifen können. Die sind ja eigentlich auch Hauptnutznießer des Systems, weil die wollen ja gerne diese Daten elektronisch aufbereitet bekommen.
Krankenhäuser, Notfallärzte, okay, auch, das wird ja...
Genau, und wenn man sich das mal anguckt, wie es heute ist, wenn ich heute zu meinem Arzt gehe, dann bleibt das ja in einer Akte bei meinem Hausarzt eigentlich stehen. Also das Arzt-Patienten-Verhältnis ist eigentlich gegeben. Der Arzt hat das bei sich in der Akte und ich nehme an, der wird das irgendwo einschließen und es wird nicht öffentlich zugänglich sein. Ich meine, dieser Server wird natürlich auch nicht öffentlich zugänglich sein, aber wie Kai-Uwe Anfang schon sagte, Datenausbruch ist ein Naturgesetz. Und je größer die Datenmengen sind, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass es zu Pannen kommt, zu Lecks, dass die Daten halt in nicht vorhergesehene Kanäle kommen. Ich möchte da nochmal ein anderes Beispiel aufführen und zwar... Claudia, du hast vorher noch eine Meldung.
Ja, ich wollte nur sagen, dass Ulla Schmidt ja besonders betont, dass die Daten ja anonymisiert sind. Also, dass man eigentlich nicht wirklich dann weiß, wer das ist, dass wir sozusagen Zahlen sind. Und wie kann man aber trotzdem herausfinden, eben dieses Gegenargument, wer, also welche Zahl dann ich bin sozusagen, wenn ich diese Karte habe.
Es ist auch jetzt schon bei dem Konzept der elektronischen Gesundheitskarte oder diesem, was da nachgelagert stattfindet, dass da statistische Auswertungen gemacht werden sollen für die langfristige Gesundheitspolitik und so und so. Darüber kann man schon mal geteilter Meinung sein, aber okay, akzeptieren wir das mal. Und für diese Zwecke sollen die Daten anonymisiert werden. Das ist durchaus korrekt. Aber das Ablegen der Daten auf den Servern findet natürlich nicht anonymisiert statt. Das würde doch keinen Sinn machen. Ja, also die Daten, wenn ich sie in Zugriff und für die Patientenbehandlung irgendwie verwenden will, dann muss ich die Daten natürlich dem Patienten zuordnen können. Und anonymisiert wird erst an der Stelle, wo diese Daten dann statistisch ausgewertet werden und dann irgendwie planmäßig herausgegeben werden. Aber sobald an irgendeiner Stelle außerplanmäßig etwas mit diesen Daten passiert, besteht natürlich immer das Risiko, dass die Verknüpfung zu den Personen immer mit dabei ist.
Ja, das wird eben nicht so klar gemacht.
Das ist eigentlich auch ein sehr gutes Stichwort für das Beispiel, das ich erzählen wollte. Und zwar haben verschiedene amerikanische Suchmaschinen, unter anderem AOL, mal Suchdaten rausgegeben. Und diese Daten waren anonymisiert gewesen, weil man wollte ja nicht, dass man sehen kann, welcher Benutzer welche Suchdaten eingetippt hat. Und das Ganze sollte für statistische Zwecke dienen. Und dann hat sich ein Journalist mal die Mühe gemacht und hat sich die AOL-Suchdaten angeguckt und konnte anhand der Suchdaten wieder einzelne Personen herausfinden. Also ich meine, das geht halt so, dass ich nach einem Pizzalieferanten bei mir in der Nähe suche, dann suche ich vielleicht nach jemandem, der Hundefutter liefert. Und dann muss man sich ja nur mal angucken, wer wohnt in der Gegend, der einen Hund hat, der gern Pizza isst, der die und die Altersgruppe hat. Und so hat der Journalist halt sehr treffsicher die Leute wieder herausgefunden, die diese Suchdaten eingegeben haben. Und jetzt überlegen wir uns mal, jemand gibt diese Daten anonymisiert raus, die Gesundheitsdaten. Da wird ja wahrscheinlich trotzdem das Geburtsdatum drin stehen, was schon wieder ein Anhaltspunkt ist, um die Person herauszufinden. Und jeder sollte sich fragen, möchte ich denn gerne, dass meine Krankendaten vielleicht wieder rückverfolgbar sind? Und was passiert mit diesen Daten, über die ich dann eigentlich gar keine Kontrolle mehr habe? Weil die Daten sind beliebig kopierbar, können in allen Medien, in allen Statistiken wieder auftauchen. Vielleicht tauchen die in Statistiken auf, die mir gar nichts nützen oder die sogar schädlich für mich sind. Oder vielleicht kann ein Journalist herausfinden, wer ich wirklich gewesen bin. Worauf ich eigentlich nochmal zu sprechen kommen wollte, ist, wie freiwillig sind diese Daten auf der Gesundheitskarte denn wirklich? Also mir fällt da zum Beispiel ein, dass die Gesundheitskassen sagen könnten, wir erlassen euch zum Beispiel für ein Quartal die Praxisgebühr, wenn ihr diese freiwilligen Daten nutzt, weil das nützt uns, wenn ihr diese freiwilligen Daten nutzt. Und ich denke mir, viele Leute würden dann ihre Bedenken über Bord werfen und sagen, okay, dann spare ich halt die 10 Euro, dann nutze ich die freiwilligen Daten. Oder ich könnte mir vorstellen, dass ein Arbeitgeber sagt, du kannst bei uns aber nur anfangen, wenn wir deine freiwilligen Daten auf der Gesundheitskarte mal scannen können. Natürlich nur zu deinem Nutzen, weil wir wollen ja sehen, ob du überhaupt körperlich fit bist, ob du den Stress aushalten könntest und so weiter. Und das ist für mich immer so eine vorgeschobene Freiwilligkeit. Klar, um die Kritiker jetzt erstmal mundtot zu machen, kann man sagen, die Daten sind freiwillig. Aber letztendlich frage ich mich, wie freiwillig werden die Daten wirklich sein?
Das ist schon sehr richtig. Diese Anreizsysteme mit Erlassen der Praxisgebühr, das wird natürlich durchschlagende Wirkung darauf haben, wer alles an Daten rausrückt. Das kennt man von Gewinnspielen, wo unten so ein Kreuzchen ist, irgendwie, ich bin mit der Verwaltung meiner Daten einverstanden und schon kriegt man die nächsten 3 Jahre Werbung von irgendwas. Das wird an dieser Stelle sicherlich nicht anders sein. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt hinaus bei dieser Freiwilligkeit. Die Frage, ob freiwillig die freiwillige Datenherausgabe in irgendeiner Form Bedeutung hat oder nicht, hängt eng mit der Frage zusammen, wie viel Wissen weiß der einzelne Bürger, wie viel weiß der einzelne Versicherte, der einzelne Patient darüber, über diese Mechanismen von Daten überhaupt Bescheid. Der entscheidende Punkt, also unserer Meinung nach, ist, der Schutz der Privatsphäre. Privatsphäre ist ein Grundrecht. Das darf keine Frage von Bildung sein. Wie gut ich mich mit Informationsverwaltung, mit Computern und ähnlichen Dingen auskenne. Wir hatten vorhin dieses Beispiel mit den Kiosken, ja, wo also die Patienten hingehen können und ihre Daten in der Patientenakte verwalten können. Ich möchte niemandem so nahe treten, aber man stelle sich vor, ein Mann oder eine Frau älterer Jahrgangs irgendwie, die vielleicht auch nicht so sehr gut mehr mit der Konzentration dabei ist, wird jetzt mit der Situation konfrontiert, dass sie an so ein Terminal sich stellen oder setzen muss, wo sie noch nie in ihrem Leben an einem Computer gesessen hat und soll dann ihre Patientenakte verwalten. Das wird nicht funktionieren. An dieser Stelle ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht gewahrt. Und da kann der Gesetzgeber und die Befürworter der elektronischen Gesundheitskarte noch so sehr kommen und sagen, ihr könnt doch, da und da steht das Gerät. Die Vorgabe muss sein, unserer Meinung nach, dass der Datenschutz erst einmal gewahrt ist und wenn jemand explizit der Meinung ist, die Daten gebe ich ganz aktiv raus, dann, okay, kann das irgendwie stattfinden, das sogenannte Opt-in-Verfahren. Das heißt, die Daten bleiben erstmal unter Verschluss, die bleiben auch da, wo ich sie unter Kontrolle habe, nämlich, du hast das vorhin gesagt, im Hängeschrank, im Hängearchiv bei meinem Arzt irgendwo abgeschlossen. Und wenn ich dann der Meinung bin, okay, diese Daten dürfen meinetwegen an diese oder jene Stelle weitergegeben werden, beispielsweise zu einem anderen Arzt, wenn ich eine Überweisung erhalte, dann wird mich mein Arzt fragen, darf ich die Patientenakte irgendwie da und dahin weiterleiten? Dann ist das in Ordnung. Aber zunächst einmal zu sagen, wir geben die Daten erstmal raus und wenn du dann willst, dass das eingeschränkt wird, dann musst du dies und das tun. Das ist der falsche Weg.
Da gab es noch eine Meldung von Anja.
Ja, das Problem ist ja alleine schon bei Alzheimer-Patienten. Die können sich ja noch nicht mal den PIN merken oder bei Parkinson-Kranken. Die womöglich in der Zeitspanne, man kennt das ja auch beim Bankautomaten, wenn man nicht schnell genug seine PIN-Nummer eingegeben hat, schmeißt er entweder die Karte wieder raus oder sagt Zeit überzogen. Und so ein Parkinson-Kranker, der kann vielleicht auch nicht so schnell in der Zeit die Nummern drücken oder die Buchstaben oder was auch immer man später drücken soll. Da sehe ich auch schon ein Problem.
Dazu kann ich vielleicht noch was sagen. Es hat ja Versuche gegeben in größerem Maßstab. Ein Bereich war Flensburg, wo die elektronische Gesundheitskarte getestet wurde. In Essen und in anderen Städten gab es auch welches. Und die Ergebnisse waren wirklich verheerend. Das hat also stellenweise dazu geführt, dass die Patienten ihre PIN-Nummer regelmäßig vergessen hatten und dann die PIN-Nummer schlicht und ergreifend dann irgendwann mal ihrem Arzt gegeben haben. Das heißt, der Arzt konnte dann selbstständig ohne Zutun des Patienten an die gesamten Informationen ran. Das hat sogar stellenweise sogar dazu geführt, dass die Ärzte selber, obwohl sie ganz deutlich in dieser Testgruppe drin waren, ihre eigene PIN-Nummer vergessen haben und bei der dritten Fehlangabe ihre eigene Karte dauerhaft gesperrt wurde.
Das sind eigentlich zwei sehr gute Stichwörter, die er mir gerade gegeben hat. Das eine ist, wie können Behinderte die Gesundheitskarte nutzen? Und das andere Stichwort ist Tests mit der Gesundheitskarte und wie sind die abgelaufen? Das möchte ich gern nach einer Pause mit euch weiter besprechen. Jetzt bringen wir erstmal Musik. Bleibt dran, es bleibt spannend. Es geht gleich weiter mit der elektronischen Gesundheitskarte.
weiße Sakkos. Lass uns weiße Sakkos tragen, lass uns weiße Sakkos tragen. Lass uns weiße Sakkos tragen, mit weißem Hemd und weißem Kragen. Lass uns weiße Sakkos tragen. Lass uns weiße Sakkos tragen und weiße Hosen, College-Schuhe-Dosen. Lass uns weiße Sakkos tragen. Stell keine Fragen, lass uns weiße Sakkos tragen. Lass uns weiße Sakkos tragen, stell keine Fragen, lass uns weiße Sakkos tragen. Und Tennissocken, keine Frage, welche Farbe, lass uns weiße Sakkos tragen. Lass uns weiße Sakkos tragen und einen weißen Slip mit einem gelben Strip, stell keine Fragen, lass uns weiße Sakkos tragen. Lass uns weiße Sakkos tragen, lass uns weiße Sakkos tragen, lass uns diese dann beschmutzen, wir wollen sein wie die Butzen. Und stell keine Fragen, lass uns weiße Sakkos tragen. Lass uns verschütten aus Flaschen und Bütten, lass uns kotzen, die Farbe aufmotzen. Lass uns wälzen im Schlamm wie die Elchen. Dann brauchst du nicht zu fragen, warum wir weiße Sakkos tragen.
To believe it doesn't taste like gasoline.